Das Thema habe ich überschrieben mit dem Gedanken, geht hinaus oder gehe heraus. Das ist ja eine Aufforderung, die vor einer Gefahr, vor etwas Gefährlichem oder Bedrückendem warnt. Ich muss also irgendwo sein, wo es für mich gefährlich werden könnte, und ich bekomme die Aufforderung, geh dort heraus, geh dort hinaus, damit du nicht zu Schaden kommst. Eine Aussage, die wir auch mehrfach in der Bibel finden und deshalb wollte ich einfach mal jetzt die Stunde mit euch darüber nachdenken. Der wohl bekannteste Vers und die brisanteste Aussage wird getroffen in Offenbarung Kapitel 18 im Vers 4. Offenbarung Kapitel 18 Vers 4. Dort steht: Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Also auch hier die Aufforderung, hinauszugehen, damit nichts geschieht, damit nichts was Negatives mit den Leuten geschieht. Den Ausspruch, den hier Johannes hört, ist ja im Zusammenhang etwas Besonderes, bezieht sich auch indirekt auf die dreifache Engelsbotschaft, die wir heute früh gehört haben. Und diese Aufforderung wird in der Bibel immer wieder erwähnt und angesprochen. Manchmal an einzelne Personen, manchmal an ganze Menschengruppen, manchmal an ein ganzes Volk. Lasst uns deshalb aufschlagen am Anfang der Bibel im 1. Mose Kapitel 12. 1. Mose Kapitel 12. Vers 1. Wir müssen wissen, hier spricht Gott seit der Sintflut wieder einmal persönlich mit einem Menschen, gibt einem Menschen wieder mal ganz persönlich eine Botschaft. Da heißt es: Und der Herr sprach zu Abraham: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Wir wissen ja, Abraham lebte zuerst mit seiner Verwandtschaft in Ur in Chaldea, einer Metropole, einer blühenden Stadt im Süden Babylons. Diese Stadt hatte zu der Zeit, als der Vater Haran und mit seiner Familie dort lebte, eine sehr, sehr bedeutende und große wirtschaftliche Kraft. Sehr bekannt war diese Stadt. Sie lag in einer fruchtbaren Gegend am Euphrat und verschiedene wichtige Handelswege zwischen Indien und dem arabischen Süden gingen durch diese Stadt Ur. Haran zog dann mit seiner ganzen Verwandtschaft nach Haran. Dort lebten sie in dem oberen Bali-Tal, einem wirtschaftlich-kulturellen Zentrum. Heute ist die Stadt Haran sehr unbedeutend, kaum noch erwähnenswert, um die 6.000, 7.000 Einwohner, irgendwo da im Osten von der Türkei an der syrischen Grenze, um dass ihr geografisch da ein bisschen mit hineingenommen werdet. Aber auch diese Stadt Haran war nicht das Endziel für Abraham. Und deshalb ergeht an ihn dieser Aufruf Gottes, der ihm sagt: Verlass auch Haran, Denn Haran ist zwar eine schöne Stadt mit fruchtbarer Gegend, aber geh du nach in ein Land, was ich dir zeigen will, denn es war das religiöse Zentrum der Fremdgötterei, der sogenannten westsemitischen Stämme, habe ich aus dem Internet rausgegoogelt. War ich ganz stolz, dass ich das hingekriegt habe. Außerdem war Haran sehr geprägt von einem ausgeprägten Götzenkult mit Tempelprostitution in den unterschiedlichsten Variationen, unzähligen okkulten Praktiken bis hin zu Opferritualen an Frauen und Kindern. Und Gott sagte, Abraham, hier kannst du nicht bleiben. Ich zeige dir ein Land, wo du hingehen sollst. Gehe hinaus aus Haran, denn diese Umgebung ist für dich nicht gut. Wir müssen wissen, dass die Verwandtschaft des Abraham ja auch geprägt war von der damaligen Religiosität des Götzenkultes und der Anbetung eben dieses Mondgottes Sin, der dort in Haran, der Tempel dieses Mondgottes, der dort stand. Bitte schön. Ich spreche inzwischen von Haran. Ur ist immer schon ausgezogen. Da ist ja die komplette Verwandtschaft rausgezogen aus Ur. Also Abraham mit seinem Vater, mit seinen Geschwistern, mit seinem ganzen, ja, mit seiner ganzen Verwandtschaft. Weil Ur war eine sehr verdorbene Stadt, aber in Haran war es nicht besser. Und immer wieder kommt die Aufforderung, gehe hinaus in ein Land, was ich dir zeigen will. E.G. Weidt schreibt in dem Buch Patriarchen und Propheten auf Seite 116, Abraham war inmitten des Aberglaubens und des Heidentums aufgewachsen, nämlich in Ur. Ging dann nach Haran und selbst seine Familie, welche durch die Gotteserkenntnis zwar angesprochen wurde, vom Hörensagen noch, hatte schon von dem wahren Gott gehört, aber hatte sich nicht bekehrt, sondern diente weiter den anderen Göttern. Der Sohn Taras wurde zum Erben seines heiligen Charakters, spricht von Abraham. Der Götzendienst lockte ihn auf allen Seiten, aber umsonst. Treu unter den Treulosen, Unverdorbenen, von dem überhandnehmenden Abfall, hielt er sich standhaft an die Anbetung des einen wahren Gottes. Deshalb erging die Botschaft Gottes an Abraham: Gehe aus deinem Vaterland, von deiner Freundschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Soweit die Passage aus dem Buch Patriarchen und Propheten. Dies war keine leichte Prüfung, die Abraham zu bestehen hatte. Kein geringes Opfer, was von ihm abverlangt wurde. Immerhin hatte er eine sehr gute und intensive Verbindung zu seiner Verwandtschaft, aber auch zu vielen Bekannten. All diese Freundschaften und diese Gemeinschaft hatten für ihn große Vorzüge. Es war eine gewisse Bequemlichkeit, die er dort in dieser Stadt Haran, in dieser Handelsmetropole, erlebte. Doch Abraham zögerte keinen Augenblick. Er nahm die Aufforderung Gottes ernst und wir wissen, mit seinem Neffen Lot mit seiner Frau Sarah und seiner Gefolgschaft verließ er die Stadt Haran und wusste nicht, wo er hinging. Er wollte nichts mehr mit dieser Abgötterei und dem ganzen Götzenkult zu tun haben. Später wissen wir, dass dort in Haran viele, viele Götzenverehrungen stattfanden und die restliche Familie sehr unter diesem Einfluss und diesen Gegebenheiten mit einbezogen war. Das ist uns auch bekannt von dem Laban, der ja diese Töchter Lea und Rahel hatten, und als der Jakob diese Frauen geheiratet hatten, hatten sie überall im Gepäck, als sie dann auszogen, wieder zurück, ihre Götzenbilder und ihre Götzenstatuen und so weiter dabei. Geht aus von ihr. Gott wusste, warum er Abraham diese Aufforderung gegeben hatte. Eine ähnliche Aufforderung mit diesem Wortlaut finden wir im 1. Mose Kapitel 19. Das ist ganz interessant. Hier geht es um das Strafgericht über Sodom und Gomorra. Zwei Engel, die vorher bei Abraham waren. Abraham, wir kennen noch die Geschichte oder Begebenheit. Abraham verhandelt noch und sagt, wenn es möglich ist, lass doch die Stadt stehen. Ja, Gott sagt, die Engel sagen, die ist so verdorben. Da sagt Abraham, aber wenn es 50 Gerechte gäbe, dann würdest du doch die Stadt nicht vernichten. Ja, wenn es 50 wären, würde ich sie nicht vernichten, aber es sind nicht 50. Und so handelt Abraham mit Gott, bis sie schließlich nicht mal 10 Gerechte mehr in Sodom und Gomorra finden. Und die Engel gehen nach Sodom, um die Familie vom Lot aufzufordern. Geht heraus aus dieser Stadt. Der Engel sagt im Vers 12, 1. Mose, Kapitel 19, Vers 12, wer in der Stadt zu dir gehört, Lot, den führe hinaus aus diesem Ort, der gehe heraus. Und dann bekräftigt das Lot nochmal bei seinen zukünftigen Schwiegersöhnen, weil er auch möchte, dass sie nicht umkommen in dem Strafgericht, ums Leben kommen. Und da sagt der Lot zu denen, macht euch auf und geht hinaus aus diesem Ort. Vers 14. Denn diesen Ort oder diese Städte Sodom und Gomorra zu verlassen, war die einzige Überlebenschance. Wir wissen, dass diese beiden Schwiegersöhne nicht auf die Aufforderung vom Lot gehört haben, wo er gesagt hatte, geht hinaus aus dem Ort. Und sie wurden mit vernichtet. Wir wissen, dass Sodom und Gomorra zwei Städte waren, in denen gottlose Menschen ein lasterhaftes Leben führten. Die Sittenlosigkeit, die sexuellen Ausschweifungen, grenzenlose Perversion hatten überhand genommen. Sodom als Symbol für Sodomie, jegliche Sünde, der Wollust, als eine Begierde wider der Natur. Der Name Sodom wird in der Bibel über 40 Mal im Zusammenhang mit sittlicher Sündhaftigkeit in Verbindung gebracht. Lot war zwar ein Bewohner dieser verdorbenen Stadt, aber er wurde bei dem Untergang von Sodom mit seiner Familie durch die Engel in wunderbarer Weise gerettet. Wir merken uns mal so ein bisschen, warum aufgefordert wird, oder warum diese Aufforderungen stehen, geht hinaus aus diesem Ort, von dieser Stadt. Das ist einmal der Götzendienst, das ist die, zum anderen diese grenzenlose Sittenlosigkeit und Ausschweifung von Sodom. Eine weitere Begebenheit ist die Geschichte vom Auszug des Volkes Gottes aus Ägypten. Im 2. Mose, in den Kapiteln 5 und folgende, lesen wir darüber, dass das Volk Israel über 400 Jahre in Ägypten gelebt und schwer gearbeitet hatte. Inzwischen war das Volk Israel so von der Kultur und dem Zeitgeist der Ägypter geprägt, dass sie ihren wahren Gott Jahwe vergessen hatten. Unter der harten Unterdrückung der ägyptischen Aufseher schufteten die Hebräer bis zur Erschöpfung. Und wir wissen, dass diese Vorhersage jetzt ihr Ende hatte. Gott hatte es vorhergesagt, dass das Volk Israel wieder aus Ägypten herausgeführt wird. Da lesen wir dann im 2. Buch Mose, Kapitel 5, Vers 7. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen, und ich habe ihr Geschrei gehört und über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter, um sie aus diesem Land hinauszuführen, in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter. Und siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mich gekommen. Ich habe eure Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. So gehe nun hin, sagt Gott zu Mose, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten herausführst. Nach 2. Mose 3, Verse 7 bis 10. Ägypten als das Land oder die Brücke zwischen Asien und Afrika, sowohl in kultureller wie auch in politischer Hinsicht, lange Zeit ein großes, mächtiges Land. Durch die Küste am Mittelmeer hatte es auch Zugang nach Europa und war somit ein gewisses Zentrum für viele Gelegenheiten. Im ganzen Alten Testament und auch selbst kurz nach der Geburt Jesu wird oft Ägypten als eine Schutzmacht oder ein Schutzgebiet für Israeliten oder einzelne Menschen dargestellt. In Zeiten der Hungersnot, der Gefahren war es ein Zufluchtsort. Doch auf der anderen Seite wurden eingewanderte Israeliten als Sklaven ausgebeutet. Somit ist Ägypten, und das sagt ja auch Gott selbst am Anfang der 10 Gebote, somit ist Ägypten ein Symbol der Knechtschaft und Unterdrückung. Und damit auch indirekt ein Symbol für den ausgeprägten Atheismus. Es heißt im 2. Mose 12, Vers 51, und es geschah eben an diesem Tag, da führte der Herr die Kinder Israels nach ihren Heerscharen aus dem Land Ägypten heraus. Gott selbst sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Ägypten, ein Symbol für die Unterdrückung anderer, für die Sklaverei von anderen. Nichts anderes als eine Art Atheismus. Dann gehen wir ein ganzes Stück weiter. Das Volk Israel lebt in Kanaan, Palästina, in dem für sie verheißenen Land. Und sie erleben auch ein Stück die Führung Gottes, doch sie fallen von Gott ab, werden in babylonische Gefangenschaft geführt und dann ergeht erneut an die Gefangenen in Babylon die Aufforderung, gehe heraus, geht heraus aus Babel. Diesen Aufruf oder diese Aufforderung lesen wir im Jesaja Kapitel 48, Jesaja Kapitel 48, Vers 20. Zieht aus von Babel, flieht von den Chaldäern mit Jubelschall. Verkündigt dies, lasst es hören, verbreitet es bis an das Ende der Erde und sagt, der Herr hat seinen Knecht Jakob erlöst. Die 70 Jahre Gefangenschaft, babylonische Gefangenschaft, waren zu Ende und jetzt ergeht der Aufruf an das Volk Gottes, Babylon zu verlassen. Weiter heißt es dann in Jesaja Kapitel 52, Vers 1, weicht, weicht und geht hinaus von dort, rührt nichts Unreines an, sondern geht hinaus aus ihrer Mitte, reinigt euch, die ihr die Geräte des Herrn tragt. Noch einmal ein ganz konkreter, spezieller Auftrag an das Volk Gottes, Babylon zu verlassen. Klare Anweisungen Gottes, die hier der Prophet Jesaja an sein Volk gibt. Noch als Konsequenz, die Gefangenschaft ist vorbei und ihr dürft nicht weiter in dieser babylonischen Herrschaft leben. Wir wissen auf der anderen Seite, dass viele diesen Aufruf absolut ignoriert haben, in Babylon geblieben sind, weil sie dort Einkommen und Auskommen hatten, schöne Häuser gebaut hatten, guten Verdienst hatten und sich dort wohlgefühlt haben. Und wie es dann mit ihnen zu Ende ging, das war eine sehr, sehr unschöne Sache. Auch der Prophet Jeremia ruft das Volk aus Babel heraus, können wir nachlesen im Jeremia Kapitel 50, Vers 8. Dort steht, geht hinaus aus Babels Mitte und zieht hinweg aus dem Land der Chaldäer und seid wie Böcke vor der Herde her. Flieht hinaus aus Babel, geht hinaus und zieht weg. Weiter heißt es dann im Jeremia Kapitel 51, als Bestätigung in den Versen 6 und Versen 45, könnt ihr alles nachlesen. Flieht hinaus aus Babel und rettet jeder sein Leben oder seine Seele, sagt eine andere Übersetzung. Jeremia Kapitel, das war jetzt Jeremia Kapitel 51, Vers 6. Und Vers, rette jeder seine Seele, damit ihr nicht umkommt in seiner Missetat. Denn dies ist die Zeit der Rache des Herrn. Er bezahlt ihm, was es verdient hat. Jeremia 51, Vers 45, geht hinaus aus seiner Mitte, mein Volk, und jeder rette sein Leben vor dem grimmigen Zorn des Herrn. Interessant ist hier, dass Jeremia, der Prophet Jeremia, diese Botschaft an das Volk Israel richtete, als sich noch gar keiner von dem Volk Israel in babylonischer Gefangenschaft aufhielt, sondern als sich gerade Babylon zur Weltmacht entwickelte. Aber wir wissen, Babylon gehört in dieser Zeit zu den wichtigsten Städten in Mesopotamien. Und durch den wirtschaftlichen Aufschwung, durch die Besonderheiten dieser großen Stadt und dieser ganzen Region waren sie natürlich auch sehr modern. Und kein Wunder, dass dann es den Israeliten schwer fiel, aus diesem Babel herauszugehen. Schließlich waren dort die hängenden Gärten der Semiramis oder auch die flächendeckende erbaute Bewässerung. Wir hatten also schon fließendes Wasser. Heute spricht man ja von den sogenannten Weltwundern von Babylon. Aber die Propheten riefen auf: geht hinaus aus Babylon, damit ihr nicht unter den grimmigen Zorn des Herrn fallt. Zahlreicher Götzenkult wurde in Babylon durchgeführt. Der bekannteste Tempel stand in der Nähe des bekannten Ishtar-Tores und war dem Sonnengott Marduk geweiht. Wir wissen ja auch, dass von Babel oder aus Babylon auch der ganze Kult, der ganze Sonnenkult stammt, bis hin dann, was die katholische Kirche geprägt hat, aber da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Aber nicht nur der Götzendienst war dort in Babylon von Bedeutung, sondern auch Sittenlosigkeit, Unzucht und Perversion war in dieser Stadt. Propheten warnten immer wieder die Israeliten und riefen das Volk auf, diese verruchte Stadt endlich zu verlassen und hinauszugehen. Es gibt in der Bibel noch viele weitere Aufforderungen, wo Menschen einen Ort oder eine Stadt verlassen sollen. Wenn wir zum Beispiel auch im Neuen Testament an die Zerstörung des Tempels und Jerusalems denken, die Ankündigung, die Jesus hier gibt, wo er aufruft, im Lukas 21, Vers 20 und 21, Lukas-Evangelium, Kapitel 21, Verse 20 und 21. Wenn ihr die Belagerung der Stadt durch Kriegsheere erkennt, dann flieht auf die Berge. Und wer in Judäa ist, der ziehe fort. Und wer in Jerusalem ist, der gehe heraus aus ihr. Ich möchte noch einmal auf Babylon zurückkommen und auf unseren Ausgangstext in Offenbarung, Kapitel 18. Hier wird der Niedergang und die Zerstörung Babylons prophezeit, aber nicht dieser Stadt Babylon dort am Euphrat, sondern einem Synonym, einer Zerstörung, die prophezeit wird und die eine ganz anderen Ursprung hat. Denn es heißt bereits in Offenbarung 18, wenn wir die zusammenhängenden Verse miteinander lesen, Offenbarung Kapitel 18 in Vers 2, da steht: Und er rief mit kraftvoller und lauter Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon die Große und ist eine Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister. und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Natürlich wissen wir es, dass die heutige Stadt Babylon oder das, was noch übrig geblieben ist davon, ein Gefängnis und ein Aufenthaltsort ist von Tieren, von unreinen, verhassten Vögeln. Aber die Symbolik hier spricht für sich. Denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken und die Könige der Erde haben mit ihrer Unzucht getrieben und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Und dann kommt noch einmal dieser Vers 4. Deshalb kam diese Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr. Im 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 13 und in Offenbarung, Kapitel 17, ist Babylon eine Umschreibung für das religiöse Rom, welches göttliche Ehre für sich und seine Herrscher in Anspruch nahm und gleichzeitig das Volk Gottes unterdrückte. In diesem babylonischen System herrscht ein gefälschter Hirte. Dieses System proklamiert eine gefälschte Einheit und einen gefälschten Frieden. Sein System ist eine gefälschte Gemeinde oder Kirche und lebt nach einem gefälschten Dekalog. Dadurch feiert man einen falschen Ruhetag und glaubt an eine falsche Dreieinigkeit. Dies wiederum zeigt auf, dass es um eine, dass man ein verkehrtes Erlösungsverständnis hat, weil man eine falsche Anbetung praktiziert. Erlösung nicht aus Gnade, aus dem Glauben heraus, sondern das Erlösungsverständnis aus anderer Sicht der Werke. Inzwischen hat sich das Papsttum wieder zu einer globalen Autorität entwickelt. Die Gläubigen, auch in anderen Kirchen, werden durch die Ökumene überflutet von unterschiedlichen Fälschungen, wohl dem, der diese Dinge anhand der Bibel erkennt. Und ich sagte es heute Vormittag schon mal, Jesus warnte bereits vor 2000 Jahren in seiner Endzeitpredigt, Matthäus 24, Vers 24, dass viele falsche Propheten auftreten werden. Viele falsche Lehren. Menschen in anderen Kirchen erkennen das. Sie beginnen darüber nachzudenken. Ich möchte euch jetzt in den nächsten Minuten drei kurze Erlebnisse schildern, die ich in den letzten Monaten bei der Büchertischarbeit erleben durfte. Die erste Begebenheit, ich kann es euch nicht mehr genau sagen, in welcher Stadt es war. Eine Frau Ende 60 kam an unseren Bücherstand und bejahte und erfreute sich, dass wir dieses Angebot an Büchern Menschen weitergeben. Dann bekannte sie sich als gläubige Christin und sagte, dass sie sich auch immer mehr mit dem wahren biblischen Glauben auseinandersetzt. Sie möchte weg von der Tradition. Wir hatten ein interessantes Gespräch. Und dann sagte sie mir, aber ich habe vor einem reichlichen Jahr die Kirche verlassen, ich bin aus der evangelischen Kirche ausgetreten. Sie sagte mir auch dann den Grund. Vielleicht schmunzeln manche von euch. Früher, sagte sie, wurde der Gottesdienst auf einer etwas maroden Orgel begleitet. Dann kam der Orgelspieler in die Jahre und man sagte ihm, ja, muss nicht mehr die Orgel spielen, die ist sowieso schon nicht mehr die beste. Wir haben jetzt eine neue Idee. Wir werden jetzt unseren Gottesdienst von einer Band begleiten lassen. So wurde die Gottesdienstbegleitung der Lieder durch eine Band ersetzt. Das war für die Frau sehr befremdend, wie sie mir das sagte, weil es einfach Lieder gibt, alte Kirchenchoräle gibt, die von einer Band vergewaltigt werden. Also das sind nicht, wie gesagt, meine Worte, das hat mir diese evangelische Frau erzählt. Und das war so der Anfang. Und dann, sagte sie, hatte das noch einen fortschreitenderen, hat man das noch etwas ausgeweitet. Und das fortschreitendere, der fortschreitende Gedanke war dann, dass man Liederabende anbot. Und natürlich alles mit Bandbegleitung. Und als Krönung eines besonderen, sogenannten besonderen Gottesdienstes gab es ein Konzert mit christlicher Rockmusik. Und das war dann für diese Frau der Augenblick, wo sie sagte, das kann ich mir nicht mehr mit ansehen. Und sie ist jetzt auf der Suche. Sie lebt sicher noch viel nach Traditionen der evangelischen Kirche. Aber dieses Thema der Musik beschäftigt nicht nur uns Adventgemeinden, sondern ist auch in anderen Kirchen präsent. Dann habe ich mich gefragt, was geschieht, was passiert, wenn ich diese Frau, mit der ich jetzt das Gespräch hatte, in eine x-beliebige Adventgemeinde schicke. Könnte dann nicht vielleicht so etwas Ähnliches sein, dass sie dann plötzlich im Gottesdienst eine Band erlebt? Wilfried kommt dabei ins Schwitzen. Für mich bleibt die Frage offen. Wie wird Gott diese Frau führen? Auf jeden Fall ist sie aus der Kirche ausgetreten. Geht hinaus aus ihr. Zweite Begebenheit, eine Frau auf dem Markt, wieder im Gespräch am Bücherstand, sehr gläubig. Wir unterhielten uns über Bräuche und Traditionen. Und plötzlich sagte sie zu mir, dass sie kein Ostern und kein Weihnachten mehr feiern möchte und deshalb aus der Kirche ausgetreten ist. Sie hätte erkannt, dass diese beiden Feste, Weihnachten und Ostern, heidnisch wären und mit einen biblischen Hintergrund nichts zu tun hätten. Und dann sagt sie, eigentlich feiern ja die Kirchen nur noch diese Feste, damit mal wieder Menschen oder Leute die Kirchen füllen. Aber dass Jesus zu Weihnachten geboren ist, das ist für sie unwahrscheinlich. Und ich staune, wie Menschen sich mit dem Wort Gottes auseinandersetzen und ihnen bewusst wird, was alles an Traditionen und Bräuchen verkehrt ist. Und dann sagte sie zu mir, früher hielt sich das ja mit Weihnachten noch in Grenzen. Da hat ja der Pfarrer wenigstens am 25. oder 26. Dezember noch Lukas 2 vorgelesen. Aber heute wird in den Kirchen an diesen Tagen nur noch Theater und Schauspiel geboten. Und deshalb ist sie aus der Kirche ausgetreten. Und der Pfarrer ist natürlich sofort stutzig geworden und wollte mit der Frau ein Gespräch führen. Und da ging es natürlich auch so ähnlich, wie ich mich mit ihr da unterhalten habe, wollte sie dem Pfarrer das so erklären, dass also Ostern und Weihnachten unbiblisch sind und heidnische Feste sind. Und was da heute so alles zu so einem zu den Weihnachtstagen angeboten wird. Und dann sagte der Pfarrer zu ihr, wir müssen den Leuten etwas Modernes bieten, sonst kommt ja keiner mehr. Ostern, sagte sie dann, hat ja auch nichts mehr mit irgendwelchen religiösen Dingen zu tun, sondern da geht es ja nur noch um die Ostereier, um das Osterfeuer, den Osterhasen und vieles mehr. Ja, gut soweit. Noch eine dritte Begebenheit, auch sehr, sehr interessant, ebenfalls auf dem man erlebt Sachen am Bücherstand, auf den Märkten, das glaubt manchmal gar keiner. Man glaubt es manchmal selber nicht, was einem da so begegnet. Dritte Begebenheit war auf einem Marktplatz in einer Kreisstadt in Schleiz. Habe ich mir gut gemerkt. Neben uns auch ein Händler, der Wachstuchtischdecken verkaufte. Und ja, wie das manchmal so ist, mal ist bei ihm keine Kundschaft, mal bei uns nicht. Und dann war mal ein bisschen eine Flaute, so kann so Mittag rum gewesen sein. Da gehen die Leute sowieso immer auf den Märkten dann zu den Ständen, wo es da Steak und Bratwurst und Bräuler und sowas gibt. Gut, nebenbei. Ja, und wir kamen jedenfalls ins Gespräch und er erzählte uns, dass er auch ein bekennender, gläubiger Christ ist und in der Landeskirche ist. Und er habe dort eine gute Gemeinschaft gehabt und liebe Menschen. Und es war ein gutes Miteinander. Man hat sich sehr unterstützt, hat auch sehr, sehr gut miteinander harmoniert. Aber er musste dort aus dieser Kirche auch austreten. Geht hinaus aus ihr. Es hatte sich etwas sehr Interessantes ereignet in seiner Kirche. Als gute und treue Christen geht man also jeden Sonntag Vormittag zum Gottesdienst. Und an einem Sonntag, als sie wieder nach guter Gewohnheit im Gottesdienst waren, mussten sie plötzlich ansehen und erleben, dass eine Trauung durchgeführt wird. Trauung ist ja nichts Ungewöhnliches, habt ihr ja jetzt am 1. September auch. Nur das Ungewöhnliche war, was sie dort erleben mussten, dass plötzlich zwei Männer getraut wurden von dem Pastor. Als das Ehepaar nach der Trauung von diesem Homo-Paar dem Pastor zur Rede stellten, sagte dieser, wir müssen uns den Gegebenheiten anpassen und schließlich mit der Zeit gehen. Für die für das Ehepaar war das der Grund, aus der Kirche, aus ihrer Landeskirche auszutreten. Und sie gehen im Augenblick in einen Hauskreis und beten darum, dass Gott ihnen zeigen möge, wie es weitergeht. Der Mann sagte jedenfalls, nach meinem biblischen Verständnis von Römer 1 ist meine Kirche nicht mehr meine Kirche. Und deshalb musste ich hinausgehen aus ihr. Wie bitte? Ja, ich erzähle euch das nur mal so, was einem im Leben so begegnet. Und das sind jetzt nur mal drei Beispiele gewesen, die ich so aus den letzten Monaten für mich reflektiert habe und die, wie wohlbemerkt, durch Christen aus anderen Kirchen, die diesen Text nicht kennen oder sich von diesem Text haben aber ansprechen lassen, gesagt haben, ich gehe hinaus aus meiner Kirche, weil ich nicht mit anschauen kann, wie man ein Weihnachtsfest feiert, was sowieso heidnisch ist und was mit Lukas 2 nichts mehr zu tun hat, weil ich nicht mit ansehen kann, wie zwei Männer da vorne getraut werden und wie ich mir nicht mehr anhören kann, dass hier in meiner Kirche während des Gottesdienstes, wo ich Gottes Wort hören will, ein christliches Rockkonzert durchgeführt wird. Nur diese drei Beispiele einfach mal für euch mit auf den Weg zu geben. Ich habe den Leuten immer gesagt, das ist das System, wir können es nicht ändern. Wir werden es auch nicht ändern. Wir müssen nur für uns Konsequenzen ziehen. Die Mutterkirche mit ihren Töchtern treibt Hurerei. Und dieses mysteriöse System treibt sein Unwesen. Und deshalb ergeht an jeden ernsthaften Gläubigen in den unterschiedlichen Kirchen der Aufruf, geht hinaus aus ihr. Und an der Stelle sollten wir auch uns als Adventgemeinde fragen, wo stehen wir in der Anbetung? Mit was beschäftigen wir uns in unseren Gottesdiensten? Welche Prioritäten setzen wir im Gottesdienst? Stehen wir zu den modernen Dingen des neuen Babylons oder haben wir eine lebendige Beziehung mit Jesus? Sättige ich mich täglich, persönlich auch, mit seinem heiligen Wort oder habe ich immer wieder Appetit auf den verwirrenden babylonischen Wein? Dieser Aufruf des Engels, geht aus von ihr, mein Volk, ist gleichzeitig die letzte Einladung Gottes vor dem Ende der Gnadenzeit und der sich anschließenden Ausgießung der letzten Plagen. Ellen White schreibt in dem Buch Erfahrungen und Gesichte, Seite 77, ich zitiere, wenn das Werk der Errettung abgeschlossen wird, wird Trübsal über die Erde kommen und die Nationen werden zornig sein. Doch sie werden zurückgehalten, damit sie das Werk des dritten Engels nicht hindern. Zu der Zeit wird der Spätregen oder die Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen, um der lauten Stimme des dritten Engels Kraft zu verleihen. Dadurch wird die große Täuschung und der Irrtum Babylons vor den Augen aller Menschen bloßgestellt. Und ich bin mir sicher, wenn dieser Zeitpunkt geschieht, dann sind diese Begebenheiten, die ich euch erzählt habe, nicht nur Einzelfälle. Dann passiert das nicht nur mal da und mal hier und mal dort, sondern werden viele, viele gläubige, aufrichtige Menschen, Christen, beginnen, ihre Familienbindungen und Traditionen zu überdenken und werden ohne Rücksichtnahme auf Besitz oder Ansehen, wie damals Abraham, hinausgehen. Und dann frage ich mich, sind wir als Adventgemeinden bereit, ihnen das wahre Evangelium dieser dreifachen Engelsbotschaft klar und deutlich zu verkündigen? Paulus schrieb einmal an seinen jungen Bruder Timotheus das wunderbare Wort im 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 4, was mich immer wieder anspricht, dass allen Menschen geholfen werde und sie dadurch zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das wünsche ich mir, das wünsche ich euch. Das ist mein Gebet für uns an diesem Tag und für die zukünftige Zeit. Amen.